Starset FFM, der FFM-Podcast.
Irgendwo zwischen Schreibhausen, Studio, Tennisplatz steckt Aki Bosse.
Genau, also ich bin die ganze Zeit irgendwie dann doch zu Hause. Manchmal bin ich in Köln im Studio, dann aber auch wirklich nur mit einem negativen Corona-Test. Und ey, ja, sonst ein bisschen Sport. Und also ja, es ist eben der kleine Lockdown, ne? Also es ist eigentlich so, ja, wie es dann auch im Frühjahr war. So verhalte ich mich auch gerade. Und aber das macht trotzdem alles im Moment zumindest musikalisch alles erstmal Bock.
Du sprichst es eigentlich auch schon an. Du warst letzte Woche im Studio. Eigentlich wollte ich letzte Woche schon mit dir sprechen. Da warst du aber fleißig. Und du hast schon gesagt, ohne negativen Corona-Test geht da gar nichts. Wie ist denn das Arbeiten generell während Corona? Also Corona-Test ist klar, aber wie versucht man da sozusagen die Corona-Regeln einzuhalten, wenn man dann doch zusammen im Studio ist?
Also wenn ich im Studio bin, ist es so, dass ich ja wirklich die meisten Sachen alleine mache oder eben mit meinem Produzenten Jochen in Köln. Und das ist dann eben wirklich ganz gut, wenn wir beide eben getestet sind, dann bewegen wir uns einfach auch frei. Ansonsten ist es so, dass ich die letzten Jahre, das ist mir aufgefallen, weil ich habe ja mein 5. Album, mein 6. Album habe ich ja in Italien aufgenommen. Da habe ich eigentlich auch grundsätzlich eher übers Netz gearbeitet. Das heißt, der Schlagzeuger sitzt im Studio in Berlin und kriegt einen Song von uns und spielt den ein und schickt den eben über die Dropbox wieder zurück. Und deswegen hat sich im Moment für mich gar nicht so viel verändert. Das heißt, auch für so einen Song wie Der letzte Tanz, den habe ich fast ausschließlich zu Hause aufgenommen, habe ich mir die Sachen dann sonst eben von verschiedenen Leuten aus verschiedenen Ländern und Städten geholt.
Also bist gut krisenvorbereitet.
Ja, genau. Also sagen wir es mal so, ich habe immer schon, also die letzten Alben sehr asozial gearbeitet. Und deswegen hat sich für mich gar nicht so viel verändert.
Okay, ja, das ist ja schön. Da bist du ja krisenfest und asozial. Das ist ja auch ein schöner Albumtitel dann vielleicht. Ja,
sehr guter Albumtitel, krisenfest und asozial. Ja.
Der letzte Tanz, eine großartige Single. Dafür hast du auch immens viel Feedback und Lob gekriegt, auch vor allen Dingen so über Social Media und so. Viele Fans haben auch so Tanzvideos geschickt und sozusagen dir geschickt. Du baust es gerade alles zusammen. Hast du das Gefühl, dass die Leute gerade richtig Bock haben, sich zu bewegen, dass es so fehlt?
Man muss schon sagen, das war diesmal okay. Ich meine, in dem Song kommt das Wort Tanzen vor, aber trotzdem, der sollte ja schon auch eine gewisse Tiefe ausstrahlen, denn es ist ja irgendwie, es geht um Abschied, ne, und um Genuss und um Leidenschaft. Mhm. Dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass die Leute automatisch, natürlich, also so eins der schönsten Videos, die ich bekommen habe, ist von so einem Mädchenfußballverein aus Hamburg. Das sind so die St. Pauli-Kids eben, die eben einfach so ihr letztes Spiel spielen, bevor dann der große Lockdown kommt und die dann alle wahnsinnig gut den Ball hochhalten und teilweise heulen die oder freuen sich eben auch, weil jetzt endlich mal ein bisschen Pause ist und dann legen die eben den Song da unter und zelebrieren das und das ist dann schon sehr, sehr anrührend. Ja, genau, weil ich wollte natürlich keinen stumpfen Tanzsong schreiben, bloß nicht, sondern ich hatte eben schon, also mir geht es eben bei der Nummer vor allen Dingen um den Text und dann, dass man darauf gut tanzen kann und dass da dieses Wort drin vorkommt. Und ich mag diese Verbindung eben ganz gerne, dass dieser Tanz für die Leute auch was zu bedeuten hat, ne? Und ja, also ich habe irgendwie weit über 2000 Videos zugeschickt.
Alter Schwede. War das sonst auch so oder hast du jetzt wirklich gemerkt, okay, aktuell kommt da richtig mehr rein, als das normal der Fall ist?
Na, es kommt immer auch so ein bisschen auf den Song an, ne? Also ich habe jetzt aber, wenn ich ganz ehrlich bin, schon das Gefühl, dass dieser Song gerade so seinen Weg macht. Und dass der die Leute irgendwie auf irgendeine Art und Weise mehr berührt als viele Sachen, die ich vorher gemacht habe oder nochmal anders abholt. Das kann sicherlich an der Zeit liegen, aber natürlich auch am Thema. So, weil das Thema Abschied, Neuanfang, Genuss, im Moment sein ist natürlich auch ein Thema, das gehört so zu den Top 5 der Menschheitsgeschichte, sage ich mal. Und ja, also im Moment ist es, wenn ich ganz ehrlich bin, echt eine große Freude, gerade weil ich auch nicht spielen kann. Und ist das so sehr unterhaltsam, was die Leute damit machen.
Ja, gerade ist das Thema ja auch groß Verzicht. Von daher freut man sich auch wieder auf das Tanzen und auf das Leben genießen sozusagen, wenn es dann wieder endlich geht. Du selber bist ja auch dafür bekannt, also wer bei dir mal auf dem Konzert war, weiß, du hüpfst da wie ein Flummi über die Bühne. Das geht gerade jetzt nicht mehr. Wie ist denn das eigentlich bei dir, wenn man so ein bisschen bei Instagram guckt? Du siehst noch gut trainiert aus, du hast also dicke Arme wie so ein Maurer. Hast du keine Probleme mit Corona-Kilos?
Ich habe immer, ich habe ich habe mein ganzes Leben lang eigentlich schon diesen Jojo-Effekt, kann man das so sagen?
Ja.
Aber so in so einem okayen Bereich. Also ich liege immer schon über 80 Kilo. Das liegt, glaube ich, daran, weil ich vom Dorf komme und einfach dicke Knochen habe. So.
Ja, klar.
Aber es ist schon so, dass ich bei Konzerten eben, weil ich dann eben so viel tanze und so und so viel schwitze, dass ich da schon richtig skinny werde. Das muss ich sagen, bin ich gerade nicht.
Okay. Genau.
Aber man muss eine Sache sagen, ne? Ich habe jetzt ja gerade für November eine Tour rausgehauen fürs Jahr 2021.
Genau.
Und bis dahin muss ich auf jeden Fall wieder fit werden. Guck mal, das ist ab jetzt noch ein Jahr. Das ist schon mal ein ganz guter Auftrag. Ist schaffbar.
Du hast ja jetzt verschiedene Möglichkeiten. Du bist ja ein großer Tennisfan, aber hast du sonst noch irgendwie Homeworkout oder sowas? Also viele fangen ja jetzt gerade mit so einer Yoga-Challenge an oder sowas. Gibt es da irgendwas, woran du dich halten kannst?
Bei mir ist es schon so, dass ich eben diesen Adrenalin-Rausch, da bin ich auf eine Art und Weise süchtig nach. Das liegt eben daran, weil ich eben passionierter, schlechter Tänzer bin, aber vor allen Dingen eben dieses Gefühl auf der Bühne brauche. Ne?
Ja.
Und um mir das irgendwie, und das mache ich auch schon ziemlich lange, um mir das irgendwie zurückzuholen, boxe ich eben wie so ein Irrer, wirklich. Also ich habe einen Boxsack und eine Boxpuppe und ich habe aber auch einen Boxtrainer und ich gehe vor allen Dingen einmal am Tag joggen. Das liegt aber vor allen Dingen dann, das mache ich eher so für den Frischluftanteil, den der Körper ja auch hier und da noch braucht. Und ich wohne eben so ein bisschen außerhalb von Hamburg, ganz dicht an so einem Waldgebiet und auch an der Elbe. Das bedeutet, die Frischluftfuhr hole ich mir dann, wenn ich so 4 bis 6 Kilometer entspannt laufen gehe, meistens mit meinem Hund.
Du hast doch früher auch Karate gemacht, oder nicht?
Ja, ich habe so Kickboxen gemacht früher und so Zeugs, genau. Judo, ja. Also ich glaube, alle Kids fangen erstmal mit Judo an, so. Ich glaube, es lag bei mir damals an TKKG oder so. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Genau. Und dann geht das irgendwann weiter und wird irgendwann dann immer aggressiver. Nein, Quatsch.
Ja, ich wollte gerade sagen, als nächstes machst du Krav Maga oder sowas.
Ja, genau. Ja,
dann ist es vorbei mit Tanzen.
Ja, genau.
Aber du bist ja trotzdem großer Tennisfan und auch Tennisspieler schon immer gewesen. Hast ja auch, glaube ich, früher in Braunschweig auch Tischtennis gespielt. Wie ist aktuell deine Rückhand? Ist die dieses Jahr jetzt besser oder schlechter geworden? Immerhin hast du ja viel Zeit ohne Konzerte zum Tennis spielen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ne, ich hatte beim Konzert in Offenbach, das ist schon auch ein bisschen her, hatte ich das große Vergnügen, mit Andrea Petkovic zu spielen. Das ist eine tolle Tennisspielerin. Und vor allen Dingen habe ich aber danach noch eine Stunde dran gehängt mit ihrem Trainer. Und der hat mir für meinen Rückhandslice 3, 4 Sachen mitgegeben, die ich echt einfach durchgeführt habe. Ziemlich einfach. Und seitdem ist meine Rückhand wirklich besser geworden. Also meine Rückhand ist mittlerweile besser als meine Vorhand. Und wenn ich ab und an mal spiele, im Moment ist es eben verboten in Hamburg, dann habe ich echt gemerkt, scheiße, Alter, geil, hätte ich den Typen doch mal 20 Jahre vorher getroffen, dann wäre ich vielleicht doch Tennisprofi geworden und kein Musiker. Aber gut, so ist es.
Und was sind so die einfachen Tipps? Also ich spiele kein Tennis, aber ich habe früher auch Tischtennis gespielt. Ist das was man dann zu Hause üben kann oder wie ist das?
Nö, gar nicht. Nee. Also in dem Falle, also ich meine, die meisten Leute spielen ja gar nicht Tennis jetzt. In dem Falle war es so, dass ich mein Slice immer zu weit weggeschwungen habe. Das heißt, ich musste ihn einfach nur stoppen. Das war so ein einfacher Trick von so einem Mega-Profi-Trainer, wo ich dann schon da gemerkt habe, scheiße, Alter, der hat mir gerade wirklich geholfen. Aber es ist schon super krass, ne? Also wenn Leute eben einfach 18 Stunden am Tag ihr ganzes Leben lang nichts anderes machen, als sich auf so ein Tennisspiel vorzubereiten, dann ist es nochmal eine andere Liga. Ich weiß gar nicht, ob ich da so Bock drauf hätte.
Naja, andere sitzen halt 18 Stunden am Klavier oder im Studio und machen halt Musik. Das geht ja auch.
Ja, das stimmt, genau. Es ist eigentlich dieselbe Inselbegabung.
Ja, genau.
Nur irgendwie, nur am anderen Instrument. Ja, stimmt.
Aber für alle, die Tennis spielen und die gerade zuhören, ist es auf jeden Fall vielleicht gerade ein Aha-Effekt, wie für dich.
Ich hoffe doch.
Klar ist es schön, viel Zeit zu haben. Du sitzt viel im Studio, in Schreibpausen, wie du es selber nennst. Aber sicherlich ist ja auch der Frust groß. Du hast gerade schon gesagt, es gibt jetzt sozusagen Lichtblick für dich und deine Crew für nächstes Jahr. Ist die Tour geplant im Herbst. Aber die aktuelle Situation ist ja eine andere. Wie würdest du diese Situation, in der du gerade steckst als Musiker, in der andere Musiker stecken, aber in der auch deine Crew steckt, für Leute beschreiben, die mit der Musikszene sozusagen überhaupt nichts am Hut haben und auch keine Berührungspunkte? Wie würdest du sagen, muss man sich das vorstellen?
Na, also für mich als Musiker ist es eben so, dass ich zwei Leben führe, und zwar einmal das Leben nach außen. Das ist dann, wenn eine Platte fertig ist und ich Konzerte spiele und ich nur unterwegs bin. Und dann gibt es eben die andere Zeit, in der ich zu Hause sitze und mir das Ganze ausdenke. Und die Zeit jetzt, die habe ich natürlich genutzt, weil es ist eben alles ausgefallen und bin eben nur zu Hause. Das bedeutet für mich, ich habe einen Job, weil ich arbeite jetzt gerade vor, genau für die Zeit, wenn es eben wieder losgeht. Ne? Also das lohnt sich schon. Das ist eben aber dann eins der größten Probleme für all die Leute, die eben in Häkchen nur das Live-Geschäft mitfahren. Backliner, Lichtleute, Produktionerinnen und Produktioner, Tourmanagerinnen und Tourmanager und so weiter. Das ist eine ellenlange Liste an Menschen, die eben einfach komplett gerade ihren Job verloren haben. Und auch da muss man sagen, dass die meisten von denen, die ich kenne, die jetzt nicht nur Musik machen, die arbeiten dann sonst auf einer Messe und machen da den Sound oder das Lichtdesign. Auch das ist eben weggefallen. Das bedeutet, diese Leute sind eben gerade wirklich dolle am Arsch. So, ne? Und das ist eben das Hauptproblem. Und die Politik muss sich eben bewegen. Da muss Kohle fließen. Da müssen auch steuerliche Erleichterungen da sein. Ich denke, das ist alles auf eine Art und Weise auf dem Weg. Trotzdem bin ich super gespannt, wie viele gescheiterte Existenzen es geben wird. Weil Musiker und Musikerinnen sind eben einfach dafür bekannt, das muss man eben auch mal sagen, dass die jetzt eben nicht die dicken Bausparverträge haben, sondern das ist schon auch ein Geschäft, wo man von der Hand in den Mund lebt und vielleicht nebenbei noch im Taxi arbeitet oder nebenbei vielleicht noch einen Kaffeejob hat. Auch das ist gerade nicht ganz lukrativ. Das heißt, ich mache mir sehr große Sorgen. Was meine Leute angeht, muss ich aber sagen, also ich habe so eine Crew von ungefähr 40 Personen, bunt gemischt, dass die es alle hingekriegt haben, eigentlich schon bevor der Lockdown war, so 2-3 Pferde im Rennen zu haben. Das heißt nur mal so als Beispiel, mein Gitarrist hat aber eben auch noch eine Gitarrenschule. Und mein Lichtmann arbeitet aber eigentlich noch im Grafikbüro. Und deswegen kommen die, also sogar auch der Busfahrer, der jetzt gerade dann zum Beispiel für die Berliner Verkehrsbetriebe eigentlich mal fährt, das macht er aber auch schon länger, kommen die alle so klar. Die Frage ist eben nur, ob sie das jemals nochmal im Bereich Musik tun werden. Das gilt jetzt nicht für meine Leute, aber ich merke gerade schon, dass ganz, ganz viele Leute pleite gehen und eben sagen, ey, ich kann mir Musik einfach nicht mehr leisten.
Es ist ja dann auch noch die große Frage, neben dem ganzen Geld, was macht das mit dem Kopf? Also wie fühlt man sich, wenn man von heute auf morgen sozusagen ja den Job, den man auch gerne macht, nicht mehr machen kann? Ne?
Also bei mir ist es eben ganz, ganz immens, dass ich eben sagen muss, dass bei mir so dieser Punkt, und das merke ich jetzt gerade erst, wo es eben nicht mehr da ist, dass ich vor allen Dingen von Vorfreude lebe. Also ich lebe von Freude, aber eben auch von Vorfreude.
Ja.
Und zwar die Vorfreude drauf, wenn ich weiß, noch 2 Wochen, dann spiele ich auf dem Hurricane Festival oder ich spiele in Hannover oder in Hamburg eine Riesenhalle oder auch nur irgendwas Kleines, dann freue ich mich da drauf. Und dann ist auch das Schreiben für sowas, also auch in so Zeiten, total einfach, weil man eben weiß, wofür man es macht und weil da so eine Energie im Körper ist, so wie so ein Kind sich auf Weihnachten eben freut. Und dieser Teil, der ist im Moment komplett weg, weil man eben mal ganz klar sagen muss, ey, da ist so viel weggefallen und keiner weiß, wann es passiert. Ich glaube, das wird im nächsten Jahr wieder losrennen, egal auf welche Art und Weise. Aber dieser Punkt ist eben krass, die Vorfreude.
Es ist aber verrückt, weil Vorfreude hatten ja auch viele quasi jetzt auf den Herbst, weil die Touren, die sozusagen Anfang des Jahres, also im März, abgesagt wurden, wurden dann in diesen Herbst verschoben. Hast du so mitbekommen, wie die Reaktionen auf diesen zweiten Lockdown jetzt waren? Weil es gab ja viele Initiativen, auch Alarmstufe Rot und Demonstrationen und auch, sag ich mal, viel Aufmerksamkeit auf die Musikbranche und Veranstaltungsbranche gelenkt wurde. Jetzt ist der zweite Lockdown. Wie hast du so die Reaktionen darauf wahrgenommen, auch in deinem Umfeld?
Na, die Reaktion in meinem Umfeld war natürlich, so wie alle Reaktionen auch, immer so eine Mischung aus, na klar, auf der einen Seite gibt es den wirtschaftlichen Teil, also das, was eigentlich das Brot ist, was man so zum Essen braucht, ne? Und auf der anderen Seite natürlich auch ein komplettes Verständnis, weil die Zahlen eben einfach wieder nach oben gehen. Genau, aber trotzdem nochmal, also wenn man einen Club in Hamburg hat, ne, oder ein Theater, nur mal so, also da kenne ich jetzt eben eine Menge Leute, die eben richtig viel Geld ausgegeben haben für Corona-konforme Konzepte und das eben auch so lief, mit Abstand und so weiter, vielleicht derselbe Abstand, den man auch in der Deutschen Bahn hat oder vielleicht sogar noch weiter entfernt, also noch stringenter, dann muss man eben schon sagen, ist das eben einfach total unfair und bitter, dass wenn eben sehr viel Geld dann in so ein Konzept geflossen ist, dass das dann eben nicht mehr da ist. Auf der anderen Seite kenne ich aber auch viele, die dann sagen, ja, okay, verstehe ich, aber trotzdem geht's ja dann am Ende dann doch immer um Gesundheit und um Leben und Tod und deswegen muss dann eben jeder auch und jeder eben auch wieder einen Rückschritt machen. Aber diese Mischung ist es und am Ende geht's eigentlich immer um staatliche Hilfen und um ein Konzept, wie man eben einfach überleben kann. Ja, und dafür ist eben Alarmstufe Rot hervorragend, weil das eben einfach eine tolle Plattform ist, wie zum Beispiel jetzt Till Brönner das eben auch gemacht hat, eben auf den Putz zu hauen, die gerade die Leute in der Politik aufzurütteln, wachzurütteln und eben am Ende bares Geld daraus zu holen und helfen.
Ja. Nicht nur in der Musikbranche oder Veranstaltungsbranche wird ja viel diskutiert, es gibt ja momentan auch schon wieder Diskussionen über die Schule, ne? Also die wurde wieder aufgemacht, dann wieder geschlossen, dann wird diskutiert, ob man halb-halb macht. Du selber bist ja auch Papa. Wie erlebst du das denn die letzten Monate oder hast du da, sag ich mal, als Elternteil auch so einen gewissen Frustfaktor, der sich da gerade aufbaut, weil du nicht weißt, wie es da vorwärts oder rückwärts geht?
Ja, also ein Frustanteil ist da bei mir gar nicht, weil ich eben am Ende wirklich dann hier sitze und ich denke, ja, aber es ist eben einfach eine absolut beschissene Situation und man muss eben flexibel sein und auch die Kinder müssen flexibel sein und natürlich müssen auch die Eltern und die Leute, die am Ende auf die Kids aufpassen oder die eben in der Schule haben, jeder muss gerade einfach flexibel sein und viel mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, außer dass ich eben jetzt auch nicht weiß, ob es nächste Woche noch Schule gibt oder nicht. Na klar, da muss man eben organisieren, wer ist bei dem Kind oder wer ist bei den Kids. Auch da habe ich keine richtige Lösung, weil ich eben ganz genau weiß, sobald in der Schule meiner Tochter nur 3 Corona-positiv getestet werden, kann das eben sein, dass die ab der nächsten Woche auch wieder zu Hause ist. Ich fand das Konzept Homeschooling hier und da gar nicht so schlecht, weil ich eben schon das Gefühl habe, dass die Kinder einfach weniger Druck haben und mehr Zeit haben. Und gerade in Hamburg hat das jetzt haben das ein paar Schulen echt gut hingekriegt, das online irgendwie auch gut abzuliefern. Was dann aber so Dinge wie Betreuung und so weiter angeht, da war ich jetzt ja nicht betroffen, weil ich sowieso einfach dann von zu Hause arbeiten konnte oder Hashtag musste. Das heißt, diese Probleme habe ich eben nicht. Da gibt's natürlich noch ganz andere Geschichten. Alleinerziehende Mütter mit 3, 4 Kids. Den geht's da natürlich ganz anders an den Kragen, wenn die Plagen alle zu Hause sind.
Sind das denn alles so Sachen, die gerade in deine Songs einfließen? Du bist ja, wie du richtig gesagt hast, du bist ja gerade viel zu Hause, du schreibst viel, arbeitest quasi vor. Das beeinflusst einen doch irgendwie, oder? Hast du so richtige Corona-Zeilen, wo du denkst, okay, die wären niemals sonst entstanden?
Na, also was den Schreibprozess angeht, ist es eben schon so, dass ich in der ersten Zeit beim ersten Lockdown schon ganz schön gelockdownt war auch und ich überhaupt erstmal gucken musste, was gibt's denn jetzt gerade überhaupt noch zu sagen und alles, was so oberflächlich anmutet, findet dann erstmal keinen Platz. Das Letzte, was ich jetzt aber machen wollte, ist einen Song zu schreiben, weiß nicht, auf meinem Balkon oder so. Okay, eigentlich ganz lustig, habe ich aber nicht, aber ich habe irgendwie versucht, so wenig Tristesse und Einsamkeit damit einfließen zu lassen, sondern ich wollte diesmal ein Album schreiben über Gesellschaft, über Hass, über Umwelt, über kleine Geschichten und es gibt höchstens so 1, 2 Einsamkeits-, Lockdown-, Corona-Nummer auf dem Album, aber dann auch nur so angetascht, aber ich konnte jetzt nicht ein ganzes Corona-Album schreiben, das hätte mich selber komplett runtergezogen.
Aber du hast ja schon so Texte, das ist auch bei Der letzte Tanz so und das war auch schon bei vielen Alben waren auf jeden Fall immer Songs dabei, wo es so einen nostalgischen Blick nach hinten gibt, also ums Vermissen und das gleichzeitige jetzt genießen. Das ist ja jetzt auch in Der letzte Tanz drin. Glaubst du, dass du auch dass wir irgendwann zurückgucken und dann sagen, oh, was war das Schöne in der Lockdown-Zeit, dass so ein bisschen verklären?
Na, man muss schon sagen, also die große Qualität des menschlichen Gehirns ist, Sachen auszublenden und in der Rückschau ins Positive zu drehen.
Genau.
Und genau, also ja, ganz ehrlich, dieser ganze Lockdown und Corona ist alles eine riesengroße Scheiße. Aber jetzt kann man schon mal sagen, es gibt auf jeden Fall auch 2, 3 wirklich positive Sachen. Ne? Also wenn ich das jetzt bei mir nochmal so beobachte, ich hatte für kein Album, außer vielleicht vor meinem ersten Album, da war ich aber noch jung und hatte überhaupt gar keine Zeit eigentlich im Kopf dafür, konnte ich mir wirklich mal so viel Zeit nehmen dafür, mir Gedanken zu machen und auszuprobieren, weil ich sonst eben eigentlich dann doch immer nur mal hier, mal da bin und zwischendrin und alles ist immer sehr, sehr viel und ein großes Durcheinander und das war eben diesmal gar nicht so, ne? Und ist diesmal auch nicht so. Ich habe einfach Zeit und ich habe natürlich Zeit für mein Kind und für meine Frau und kann hier einfach zu Hause sein. Das Gefühl hatten, glaube ich, ganz, ganz viele andere auch, die sonst immer sehr viel unterwegs sind, nur mal so als einen verklärenden Rückblick, den man wahrscheinlich in 10 Jahren haben wird. Oh, damals waren wir sehr, sehr viel zusammen.
Also eine wahnsinnige Entschleunigung.
Genau, auf eine Art und Weise schon. Und dann hat man vielleicht auch die ganzen finanziellen Sorgen gesundheitlichen Sorgen und so weiter auch ausgeblendet. Aber das wahrscheinlich erst in ein paar Jahren.
Gibt es bestimmt so eine RTL-Show wie über die 80er oder 90er und dann, ach, was war das alles schön. trotzdem, bald gucken wir auch nach vorne. Bald ist ja Weihnachten. Man macht sich schon die Gedanken darüber, wie das alles gemacht werden soll. Also ob man seine Eltern besuchen oder Großeltern besuchen kann. Ist das schon ein Thema für dich? Also dreht sich das schon im Kopf, wie dieses Jahr Weihnachten aussieht bei euch?
Also Weihnachten wird auf jeden Fall dieses Jahr nicht so viel Gereise sein, so wir sind ja schon, also meine Familie ist schon sehr verstreut und sonst war ich immer einfach ganz normal in Braunschweig auf dem Dorf bei meinen Eltern, meistens Heiligabend schon mit meiner Familie oder eben dann am ersten Weihnachtsfeiertag und wir haben noch nicht so einen richtigen Plan, wenn ich ehrlich bin. Der einzige Plan, das ist so der erste Plan, der auf jeden Fall geht, ist, dass man sich irgendwie am ersten Weihnachtsfeiertag draußen um eine Feuerschale trifft, um kurz mal sich auf Entfernung zuzuprosten. Und vielmehr habe ich das Gefühl, wird dies ja nicht drin sein, außer es ändert sich eben noch was, aber das glaube ich jetzt nicht, was so Weihnachten angeht. Genau, das ist der Plan. Ansonsten ganz gut zu Hause, sicher und ruhig.
Und Silvester wird wahrscheinlich ähnlich aussehen, wenn man ehrlich ist, ne? Sonst hat man ja immer hier eingehakt und dann Küsschen hier, Küsschen da, ne? Das wird alles dieses Jahr quasi anders aussehen. Also Silvester ist quasi auch schon abgehakt eigentlich.
Genau, Silvester kann man dann eben sich selber zuprosten und eben einfach sagen, danke 2020, du warst echt scheiße und kann sich darauf freuen, dass es in 2021 eigentlich wirklich nur bergauf gehen kann.
Denn 2021 kommt ja dann, mehr Musik von dir, kommt ein neues Album.
2021 ist ein Album von mir geplant. Sagen wir es mal so, meine Abgabe im Kopf ist irgendwie so Richtung Weihnachten. Geht aber auch noch im Januar, aber wenn ich das bis dahin schaffe, kommt auf jeden Fall irgendwann, wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen oder wenn die Sonne schon länger da ist, wird es eine Platte von mir geben. Mal gucken, wie gut oder schlecht ich jetzt
bin. Ja, okay, alles klar. Aber bis Weihnachten hast du quasi noch ordentlich zu tun.
Genau, bis Weihnachten schreibe ich und schreibe ich und schreibe ich und mal schauen. Also ich habe im Moment so schon ein paar Songs, die aufs Album können. Ey, ich muss mal gucken. Also das ist immer erst alles fertig, wenn es fertig ist. Und dann geht's aber auch immer einigermaßen schnell, dann muss es auch raus.
Okay, wir wollen ja auch nicht über nichts Spruchreifes sprechen, sondern spruchreif ist auf jeden Fall, die Konzerte ab Mai auf Festivals sind geplant, im Herbst die eigene Tour dann, und hoffentlich vorher das Album. Wie optimistisch bist du denn, dass das alles klappt nächstes Jahr? Hat man auch so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn man das alles plant nächstes Jahr, oder ist es einfach nur Euphorie und das wird schon alles geil?
Also, meine Aussicht auf das nächste Jahr, auf das Konzertjahr ist so, dass ich glaube, dass das im Frühjahr wirklich knapp werden kann für die ganzen Touren. Ich glaube, dass der Sommer, da bin ich so zweigeteilter Meinung, dass ich eben glaube, dass es dann schon, also da wird es noch keine Herdenimmunität geben, aber der Impfstoff wird meiner Meinung nach dann da sein und es wird super gute Draußenkonzepte geben für Festivals, außer sie finden eben wirklich komplett statt. Ich glaube aber, dass es dann so ab September, Oktober, dass es da wieder richtig losgehen kann. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt diese Tour rausgegeben habe, weil ich, also das ist jetzt noch ein Jahr hin, so, und ich glaube, bis dahin hat sich wirklich, wirklich viel Gutes getan. Und ich glaube, dann ist alles wieder in Häkchen normal.
Dann hoffen wir mal, dass du recht behältst und freuen uns auf erstens ein neues Bosse-Album, was jetzt noch gerade in Planung ist. Also wenn ihr irgendwie was verändern wollt, dann schreibt Bosse eine kleine E-Mail und sagt, hier, das muss unbedingt noch mit drauf. Ansonsten freuen wir uns aufs Wiedertanzen nächstes Jahr. Und ich sag erstmal danke, Bosse, für deine Zeit.
Hey, ich danke dir. Vielen, vielen Dank und liebe Grüße.
Stars at FFN, der FFN-Podcast.